Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ins Hause einen wunderschönen guten Abend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa am Mittwochabend. Natürlich live aus Norddeutschland. Ja, das schwedische Königspaar Karl der 16. Gustav und Silvia haben goldene Hochzeit gefeiert. Der König außerdem vorher seinen 80. Geburtstag. Unser Gast war dabei und kann uns davon erzählen. Außerdem ist sie, wie auch Silvia, in der Demenzhilfe aktiv. Desiree von Bohlen und Halbach, herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Danke, dass ich hier sein darf.
Sagen Sie, ich bin da ein bisschen drüber gestolpert heute. König Karl der 16. Gustav von Schweden. Muss man das 16. nicht hinter die beiden Vornamen packen oder warum ist es in der Mitte?
Das ist schon mal eine gute Frage, auf die ich ehrlich gesagt keine Antwort habe. Das ist einfach so.
Wie in der bitte? Familie. Was ist?
Fängt schon gut an.
Nein. Aber ist denn das 16., ist das eigentlich essentiell? Muss man das immer mitnehmen oder sagt man?
Ja, bei Gustav gab es ja öfters. Dann weiß man, wo man ihn einzusortieren hat.
Und bei Ihnen ist es eigentlich ja so, dass Sie auch eine Prinzessin sind. Wäre die formale Anrede Prinzessin in Ihrem Fall auch richtig?
Nein, weil ich ja ein bisschen, ich sage immer, mich runtergeheiratet habe. Also von der Prinzessin jetzt zu Frau von Bohlen. Und deswegen ist der Titel eigentlich weg, weil der Titel ja verbunden ist mit dem Namen. Es gibt ja in Deutschland keine Titel mehr in dem Sinn, sondern ein Titel ist ein Teil des Namens.
Wie begegnen Ihnen Menschen, wenn Sie hören, Mensch, eine Prinzessin, die hat sich runtergeheiratet, aber immer noch von und zu und so weiter. Ist das so eine leichte Aristokratie-Liebe? Können Sie die gelegentlich auch spüren?
Ja, es macht was mit einem. Also es hat viel mit mir gemacht als junger Mensch und als Kind, fand ich das nicht so toll. Mhm. Und jetzt habe ich mich, sagen wir mal, über die Jahre daran gewöhnt, dass es so ist, wie es ist. Und es ist okay. Die Leute begegnen einem schon so ein bisschen anders.
Gerade in Sachen Demenzhilfe öffnet es auch möglicherweise die eine oder andere Tür. Ne?
Ja, und das nutze ich jetzt auch dafür.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Sie leben in Bayern. Wie eng ist denn eigentlich das Verhältnis zur schwedischen Verwandtschaft?
Also ich würde sagen, ziemlich eng. Dafür, dass wir so weit auseinanderleben, haben wir ein sehr enges familiäres Verhältnis.
Was für gemeinsame, jetzt außer dem Geburtstag des Königs und der goldenen Hochzeit, was für gemeinsame Feiern, wo begegnet man sich da?
Ja, eben genau bei solchen Feiern am schwedischen Hof, bei Hochzeiten, Taufen, so halt so allgemein, was so eine Familie dann auch feiert, wie alle anderen Familien auch. Und da sind wir dann eigentlich immer oben, wenn es nur irgendwie möglich ist.
Gibt es bei privaten Begegnungen auch etwas wie eine gewisse Formalie, die eingehalten wird?
Also es kommt darauf an, wie Sie privat definieren. Also auf so einer Familienfeier, zum Beispiel auf der Goldenen Hochzeit oder auf dem 80. Geburtstag. Der 80. Geburtstag war sehr viel offizieller als die Goldene Hochzeit. Klar, dann gibt es eine Etikette und man hat sich da schon zu fügen. Das fängt an bei der Ordnung in der Kirche, dass je nach Rang wird man dann anders in die Kirche eingehen müssen oder einlaufen müssen. Und die Rangobersten kommen halt dann zum Schluss. Sprich, mein Onkel und meine Tante sind dann quasi die Letzten.
Also die dann antreten, die dann...
Genau, die alle sitzen dann und dann wird aufgestanden und dann wird begrüßt und dann geht das weiter.
Und da gab es ja eben gerade schon angedeutet den 80. Geburtstag von Karl dem 16. Gustav, König von Schweden, ihrem Onkel. Da gab es einmal die offizielle Feier neben Kirche. Wie sah die Feier, Sie waren da, wie sah das sonst offiziell aus?
Das ist eine gute Frage, weil wir ja natürlich als Familie anders behandelt werden als jetzt andere und wir waren dann woanders. Also das teilt sich dann alles auf. Die einen gehen dorthin, mein Onkel musste dann in die Stadt, um dort alle zu begrüßen und so. Und dann haben wir uns lange nicht gesehen und dann kam man wieder zurück und dann wurde weitergefeiert. Also die haben dann ihr Programm und als Familie ist man dann so ein bisschen außen vor und muss das nicht alles mitmachen.
Und der Abend vorher? Am Abend vorher gab es meines Wissens eine private
Zusammenkunft. Da sind Sie gut informiert, ja.
Ja, natürlich, selbstverständlich.
Ja, und das sind eigentlich die schöneren Momente, weil wir dann wirklich nur Familie sind. Oder dann eben am Tag danach gab es ein Mittagessen in der Familie.
Wie privat ist das? Das heißt, also wie viele nehmen da an so einem Vorherabend teil?
Was waren das da so? 40, 50, vielleicht 40?
Und man kommt auch mal ins Gespräch, also dann ist einfach...
Ja, also da hat man wirklich Zeit, miteinander zu sprechen. weil das an diesem offiziellen Tag ist ja keine Zeit. Er muss seine Pflicht füllen. Der hat ja dann, steht er da und salutiert und dann gibt es die Wachen und dann kommen die ganzen Pferde und ich weiß nicht was und die Kinder, die Blumen reichen. Also da sind wir ja außen vor. Wir dürfen das alles beobachten und sind Zaungäste.
Und ich frage mal, vielleicht mit einem gewissen Hintergedanken, und welche Termine, die privaten oder die offiziellen, mag der König lieber?
Die privaten natürlich, denke ich mir. Also ich glaube ich auf jeden Fall.
Ja. Ist er da anders als in der Öffentlichkeit?
Ja.
Wie anders? Was
er ist ein unglaublich humorvoller Mensch und ein sehr familiärer Mensch. Also Familie ist ihm sehr, sehr wichtig. Und das merkt man auch. Also seine Kinder und seine Enkelkinder, das sind ja seine enge Familie. Wir sind ja nur so ein bisschen so am Rande dabei. Als Nichte ist man jetzt nicht die direkte Familie. Aber das bedeutet ihm sehr, sehr viel. Und da ist er einfach, wenn er das Gefühl hat, da ist nicht dauernd die Kamera vor ihm oder Presse schreibt irgendwas, dann ist es ein ganz anderer Mensch, würde ich mal sagen. Das kann ich aber auch gut nachvollziehen, weil ich glaube, ich wäre auch so.
Ja, natürlich. Das ist immer sein Leben lang unter Beobachtung zu sein.
Ja, ist nicht so schön.
Ich finde, man sieht es ein bisschen an den Bildern, die wir Ihnen zu Hause jetzt mal zeigen möchten, von der goldenen Hochzeit. Mhm. Erst in der Kutsche, dann umgestiegen in die Barkasse. Es ist ein fröhliches Bild. Es ist schön.
Ja.
Aber man sieht es ihm ein wenig an, dass er eine ganz leichte Distanz zu dem Thema hat, oder?
Ja. Also ich sage, meine Tante, die macht das etwas volksnah.
Ja.
Aber das ist ja nicht jeder für sowas geeignet. Aber ich finde, er macht das trotzdem gut. Also, und man sieht, dass sie als Paar einfach super gut funktionieren.
Jeder hat so seinen Aufgaben.
Immer besser eigentlich, ja genau. Jeder hat so seine Qualitäten. Das ist ja wie bei jedem Menschen. Dem einen fällt das leichter und dem anderen das leichter. Und ich glaube, die beiden ergänzen sich wunderbar da drin.
Gibt es da so eine Art, tatsächlich so eine Art Rollenverteilung, auch wie die beiden sich so bewegen in der Öffentlichkeit?
Ja.
Wie sieht die aus?
Also mein Onkel steht schon vor meiner Tante.
Aber sie sagt, glaube ich, immer, er ist der Chef. Ne?
Ja, klar.
Aber das ist ja, wenn man das sagt, das ist ja eigentlich im Heimlichen ist es dann genau umgekehrt.
Also wie Sie jetzt ganz privat sind, ich glaube, Sie sind sehr auf Augenhöhe miteinander unterwegs. Hm. Aber mein Onkel ist offiziell der Chef.
Ja, es ist halt, ist halt das Protokoll, ganz einfach. Das schwedische Königshaus hat ja im Grunde keine richtige Macht, wurde ja auch politisch entmachtet in Schweden. Aber wie sehr ist es doch gesellschaftlich wichtig für das Land Schweden?
Ich glaube, dadurch, dass mein Onkel meine Tante auch geheiratet hat, ist es sehr volksnah geworden auch. Und ich glaube, Schweden ist sehr, sehr stolz auf dieses Paar und auf meine Tante, die das wirklich wunderbar macht. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Faktor, um Schweden irgendwie auch so zusammenzuhalten. Und sie machen ja auch viel. Also das Programm der beiden ist nicht zu verachten. Sie sind jetzt beide über 80. Also sie leisten wertvolle Dienste für ihr Volk, wenn man so.
Ja, es ist ja auch eine Einladung an andere Länder, Schweden zu besuchen.
Ja, und sie gehen ja auch ganz viel auf Reisen und repräsentieren Schweden. Und ich glaube, das tut Schweden gut.
Sie haben gesagt, dass 1972, als er noch nicht König war, als er Silvia damals noch Sommerlath kennengelernt hat als Chefhostess in München bei den Olympischen Spielen, er hätte sich bewusst in sie verliebt. Wie meinen Sie das?
Habe ich das mal gesagt?
Ja, in der Dokumentation, wo wir jetzt gleich noch Ausschnitte sehen werden.
Das ist eine gute Frage, weil ich war damals wirklich ganz klein. Wie alt war ich denn? Ich war ein Teenager, Und wenn man das so beobachtet hat, dann hat man so das Gefühl gehabt, der hat sich die richtig, ich weiß nicht, ob er sie ausgeschaut hat. Meine Tante erzählte mir die lustige Geschichte mit dem Fernglas, was er dann aber verkehrt rum hatte, weil er stand ja ihr direkt mehr oder weniger gegenüber. Also ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob das Liebe auf den ersten Blick war, aber vielleicht war es das so. Und vielleicht hat er in ihr sofort was erkannt, was soll ja passieren.
Ja, was offensichtlich der auch richtig war.
Ja, also, war absolut richtig.
Es war am Anfang, Sie haben das selber noch miterlebt, da wurde, weil das gar nicht bekannt werden durfte, der König liebt eine Bürgerliche, da wurde sie im Kofferraum mit Tüchern reingeschmuggelt. Wie haben Sie das erlebt?
Mit Perücke und Sonnenbrille. Und das haben wir als Kinder erlebt in der Schweiz beim Skifahren,
Ja, und die ganze Dokumentation sehen Sie in der ARD-Mediathek. Und auch eine Rolle spielt in dieser Doku hier, Öland.
Ja, stimmt.
Schloss Sölden. Also Sölend.
Soliden.
Soliden, Soliden. Ich komme mit
das
dem.
Das macht nichts.
Das ist mit dem Ö, wo ein Strich durch ist, Schloss Soliden. So, da sind wir. Das ist die Ferienresidenz des schwedischen Königshauses. Genau. Welche Kindheitserinnerungen löst das bei Ihnen aus?
Also als ich hier reingekommen bin, war ich sehr freudig überrascht, weil das bei mir sofort ja Erinnerungen auslöst, dieses Bild hier. Das finde ich jetzt sehr schön, dass ich hier sitzen darf.
Was waren das für Sommer, die Sie hier verbracht haben?
Ja, einfach. Ich liebe ja Schweden und in Schweden geht mir einfach irgendwie immer das Herz auf. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist das Licht, es ist einfach dieses, vielleicht doch mein schwedischer Teil, den ich geerbt habe von meiner Mutter. Und einfach diese Landschaft und hier dieser schöne Park und direkt am Meer. Und es ist einfach herrlich.
Was haben Sie da gemacht als Kinder? Ich meine, da war es ja völlig egal. Da war der Onkel, da war die Tante, da waren alle zusammen, Mama, Papa. Also das ist ja.
Ja, was haben wir da gemacht? Was so Familien im Sommer machen? Wir sind spazieren gegangen, wir sind ausgeritten, wir sind mit meinem Onkel mit dem Traktor gefahren. Das ist auch eine seiner schönsten Beschäftigungen, wenn er endlich mal, er liebt Natur, er liebt seinen Garten, den er mitgestaltet hat. Und wir haben Krebse gefangen, wir sind mit dem Boot gefahren, wir haben auf dem Ruderboot waren wir am Meer und haben geangelt und also alles, was man so macht.
War das dann der König oder war das der Onkel Karl?
Also anfangs ist es schon so ein bisschen.
Ich stelle mir das so vor.
Ja, es steht schon auch so ein bisschen dazwischen, ja, finde ich schon. Man hat ja schon eher Respekt, und aber das vergisst man dann auch nach einer Zeit, weil wenn es nur die Familie ist und sonst niemand, ist es einfach der Onkel.
Wie haben Sie sich selber inmitten dieser Königsfamilie wahrgenommen?
Spannende Frage. Also schon irgendwie als Teil dessen, aber jetzt nicht so als Zentrum. Klar waren wir auch nicht, weil meine Mutter ist ja sehr früh aus Schweden weg und hat dann meinen Vater kennengelernt. Und wir sind ja in Deutschland groß geworden. Also das war für uns immer so ein, wie soll ich das jetzt sagen, schön dort zu sein. Man ist Teil der Familie, aber man ist ja nicht Teil des Kerns der Familie. Also ich habe ja meine eigene Familie, erstmal mit meinen Eltern, meinen Geschwistern, jetzt natürlich mit meinem Mann und meinen Kindern. Das ist dann schon noch mal so ein bisschen was anderes. Das ist in der Großfamilie. So.
Ihre Mutter, Birgitta von Schweden, Schwester von Karl, dem 16. Gustav, so richtig gesagt, vom König. Durch die Heirat ist sie ja dann auch nach Bayern gezogen,
genau.
Hat also Schweden den Rücken gekehrt. Mhm. Was für eine Befreiung war das für Ihre Mutter?
Also für meine Mutter war es eine große Befreiung. Sie hat sich, glaube ich, sehr eingesperrt gefühlt. Also so, wie man so früher sagt, im goldenen Käfig gelebt. Mhm. Also sie hat ja nichts alleine im Handtuch. Es waren ja immer Menschen um sie herum. Also es gab immer entweder eine Gouvernante, eine Kinderschwester, irgendjemand, der sie begleitet hat. Also so mal, so wie wir, so ausbüchsen, war, glaube ich, nicht so leicht. Meine Mutter hat es, glaube ich, ab und zu mal hingekriegt, dass sie einfach weg war. Mhm. Aber so, ich denke mir, als junger Mensch ist das nicht so einfach, wenn man ständig unter Beobachtung steht.
Wie war das auch mit der Presse zu dieser Zeit? Also wie hat einen da Fotografen, wie auch immer?
Ja, weil meine Tanten, also die Schwestern meiner Mutter und sie, die waren sehr im Fokus der Öffentlichkeit. Sie waren diese Schwedenprinzessin noch bevor mein Onkel geboren wurde. Da ist er, glaube ich, über 10 Jahre dazwischen. Und die waren so wie heute würde man sagen Role Models. Und viele Kinder wurden so genannt wie die Menschen haben sich die Kleider angeschaut, was haben die gehabt, diese Prinzessin, diese drei Mädchen, und da haben die anderen das auch dann bekommen. Also die waren schon als Kind so wie so Vorbilder. Das macht ja auch Druck, ja. Also ich finde das schon nicht einfach und man musste sich benehmen, also
ja, das sind natürlich
öffentlichen Staatsakten war Benehmen angesagt.
Die erste Liebe ist dann natürlich sofort im Fokus. Da kann man als junge Frau, als junges Mädchen, kann man gar nicht frei denken.
Nee. Deswegen, glaube ich, war meine Mutter wirklich froh, wo sie weg war.
Wie normal ist Ihr Leben dadurch auch geworden?
Sehr normal. Gott sei Dank.
Ja, das ist ja, ich meine, wir kennen das natürlich, ja. Viele Menschen haben den Traum davon, eine Prinzessin zu sein und so weiter. Das gibt es ja alles. Aber tatsächlich, wie
also mein Traum war es nie, jetzt bin ich es halt, aber ich muss es annehmen. Wir sind ganz normal groß geworden in einem Vorort von München. Ganz normale Schule gegangen, alles relativ so wie alle anderen auch.
Mhm.
Über die Jahre haben Sie natürlich auch ein anderes Verhältnis zu Silvia, ihrer Tante, entwickelt. Und Silvia hat ja dann auch nach der Demenzerkrankung ihrer Mutter eine Demenzstiftung ins Leben gerufen. Wie haben Sie diese Anfänge dieser Demenzstiftung mitverfolgen können?
Also ich habe das, die ganzen Anfänge, das war ja schon über vor 30 Jahren. Also das ist eine
96, glaube ich, gegründet.
Ja, genau. Da war ich gerade verheiratet. Da hatte ich so mein eigenes Leben. Und so richtig bewusst geworden ist mir das eigentlich alles erst, als ich selber mit dem Thema angefangen habe. Und sie hat ja nicht mich gebeten, diese Ausbildung nach Silvia Hemmet zu machen, sondern es kam über die Malteser. Die hatten damals die Exklusivrechte in Deutschland und ich bin angesprochen worden. Und so habe ich mich engagiert in einer Tagesstätte für Menschen mit Demenz. Und das Thema hat mich immer mehr interessiert. Und dann habe ich die Ausbildung nach Silvia Hemmet gemacht, in Deutschland erstmal, und dann die Prüfung aber in Schweden abgelegt.
Also interessant, weil diese Silvia Hemmet-Prüfung ist ja im Grunde initiiert worden von ihrer Tante.
Genau,
ne?
Richtig.
Also das ist insofern,
und sie fand das auch sehr lustig, dass ihr, als ich ihr das erzählt habe, dass ich diese Ausbildung mache, fand sie dann schon sehr komisch. Also es war auch irgendwie so eine Fügung. Ich weiß gar nicht, warum das so geworden ist. Weil mein Bezug zu Demenz, ich wusste, als ich angefangen habe, nichts über Demenz, aber auch gar nichts. Ich bin über einen ganz anderen Weg zu pflegenden Angehörigen gekommen.
Sie waren selber in einer Art Angehörigenposition, was Sie letztendlich bewogen hat, Ihren Verein zu gründen, über den wir auch gleich noch sprechen werden. In welcher psychischen Situation hat sich Ihre Tochter damals befunden?
Die ist mit 13 an Magersucht schwer erkrankt. Und ich habe mir das so ein Jahr circa angeschaut. Und dann, ich weiß noch, das war vor den Sommerferien. Und dann war sie so dünn. Und wir haben dann nur gesagt, also wenn du nach den Sommerferien nicht 2-3 Kilo mehr drauf hast, dann muss ich Hilfe holen, weil das konnte ich allein nicht mehr verantworten. Und dann war es natürlich nach den Sommerferien genauso, dass es weniger war. Und dann sind wir in die Klinik gefahren und die haben sie dann Gott sei Dank nach 2 Tagen stationär aufgenommen. Natürlich ein Riesenschock für uns beide, aber für mich ehrlich gesagt auch eine Erleichterung, weil ich dann die Verantwortung so ein bisschen auch abgeben konnte. Und deswegen engagiere ich mich für pflegende Angehörige.
Bevor wir da weitergehen, bevor dieser Klinikaufenthalt kam, wie hilflos haben Sie sich da auch gefühlt? Weil man versucht ja, solchen Dingen mit klarem Verstand zu begegnen.
Ja.
Aber man landet da ja wenig Treffer.
Stimmt. Also ich konnte zum Schluss gar nichts mehr ausrichten. Meine Tochter war so stark, indem sie das Essen verweigert hat, dass ich das schon wieder fast bewundert habe, wie stark sie eigentlich sein kann. Ja. Aber ich konnte mit meinen Argumenten überhaupt nicht mehr landen. Und es war ein sehr schwieriges Mutter-Tochter-Verhältnis, weil wir waren sehr eng miteinander. Und auf einmal hat sie Distanz zu mir geschaffen, weil sie sich auch nicht mehr anfassen lassen wollte. Das verstehe ich auch. Also das war schon sehr belastend. Ich habe das anfangs gar nicht so gemerkt. Es war so ein schleichender Prozess, bis eben das dann eskaliert ist und ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr alleine. Genau, und dann haben wir Hilfe bekommen. Und das war gut so.
Sie haben sich dann außerdem engagiert in der Tagespflege für demenzkranke Menschen. Wie haben Sie diese Menschen erlebt?
Ehrlich gesagt, eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hatte unheimlich Angst davor, wie begegne ich diesen Menschen, weil ich ja keine Berührung damit hatte mit dem Thema. Aber während der Arbeit war es super. Also es hat echt zum Teil Spaß gemacht. Das hat mich komplett geerdet. Ich habe auf einmal gesehen, was wichtig ist im Leben und was nicht wichtig ist. Und was mir mehr ans Herz gegangen ist, waren wirklich die pflegenden Angehörigen, die zum Teil heulend bei uns vor der Einrichtungstür standen, weil sie wieder nicht schlafen konnten, weil wieder irgendwas daneben gegangen ist. Während unsere Gäste, haben wir sie genannt, oder so nennt man sie auch, die waren dann fröhlich, ja. Und die Angehörigen blieben zurück, weil niemand auch da war, der sich um sie hätte jetzt mal kümmern können. Einfach nur denen mal ein Ohr schenken zum Beispiel.
Wenn man da mal nachfragt, es ist oft so, dass gerade die Angehörigen reiben sich auf, sind in der Verzweiflung drin, weil sie nichts ausrichten können und sind am Ende ihrer Kräfte.
Ja, das haben wir oft erlebt.
An wen, Sie haben dann den Verein gegründet, Desideria Care e.V., an wen wenden Sie sich ganz konkret?
Also unsere Zielgruppe, die wir erreichen wollen, sind eigentlich, ich sag's, Töchter und Söhne. Also natürlich auch die pflegenden Partner, aber wir erleben...
Wir können mal ein paar Bilder zeigen von Ihnen, von der Arbeit. Einfach erzählen Sie ruhig weiter.
Ja. Also eigentlich sind es Töchter und Söhne, die das Größte mittragen. die sind so zwischen 40, 50, 60, die sich dann um ihre Elternteile kümmern. Hier ist eine Dame, die ist in meiner Angehörigengruppe, die sich rührend um ihre schwersterkrankte Mutter kümmert. Mhm. Auch eine Tochter. Also oft bleibt es bei den Töchtern. Pflege ist weiblich. 75% der Frauen pflegen. Mhm.
Was ist wichtig im Umgang mit demenzerkrankten Menschen? Für die Angehörigen, was sind so die wichtigen Punkte, auf die man achten sollte, um sich selber auch nicht zu verlieren?
Ja, also ganz wichtig ist, sich Wissen anzueignen. Das machen wir zum Beispiel in Seminaren. Da kann man sich Wissen drauf schaffen über die verschiedenen Krankheitsformen. Es gibt ca. 60 verschiedene Demenzformen, das weiß man oft nicht. Jede Demenzform hat auch andere Symptome, das ist auch wichtig zu wissen. Und was die Angehörigen auch mitbekommen, ist, dass man versuchen sollte, die Krankheit vom Menschen zu trennen. Deswegen sage ich auch nie Demenzkranker, sondern wir sagen immer Mensch mit Demenz, weil wir wollen, dass der Mensch im Vordergrund bleibt. Der hat zwar eine Erkrankung, aber es ist für uns ein Mensch. Und,
ja, finde ich durchaus richtig. Jetzt muss ich sagen, ja, das fällt mir auf, was ich gesagt habe. Ja?
Genau, richtig. Das ist eine demenzsensible Sprache, auf die legen wir großen Wert, auch bei unseren Ausbildungen und auch wie die Menschen miteinander kommunizieren. Das ist sehr, sehr wichtig.
Es gibt eine Dame, mit der Sie auch viel zu tun haben, auch eine pflegende Angehörige, Ina Deutschmann-Pollert. Ina Deutschmann-Pollert möchte noch mal was sagen.
Hallo liebe Desiree, Überraschung, heute bin ich einfach mal dran mit Danke sagen. Hätte mir nämlich vor 10 Jahren, als meine Mama die Diagnose frontotemporale Demenz bekam, jemand gesagt, dass ich die Erkrankung meiner Mama einmal so gut verstehen und tragen kann, hätte ich ihm das nicht geglaubt. Durch dich und dein Team von Desideria habe ich nicht nur sehr viel von der Krankheit gelernt, sondern ihr gebt uns pflegenden Angehörigen auch immer das Gefühl, nicht alleine zu sein. Und gerade jetzt, wo die Zeit mit meiner Mama sich langsam dem Ende zuneigt, geben mir unsere Angehörigen Kraft und Mut und Halt. Und das jeden Tag immer wieder. Und deshalb möchte ich dir einfach nochmal von ganzem Herzen Danke sagen für dein Engagement, deine Hartnäckigkeit und deine Menschlichkeit.
Jetzt bin ich gerührt.
Ja.
Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja,
ja, aber das ist ja so ein ganz typischer Fall. Da kommt die Ina zu Ihnen, pflegt ihre Mutter.
Ich bin echt sehr gerührt.
Wie hat sich da dieses Zusammenspiel zwischen Ihnen und der Ina, wie hat sich das entwickelt auch?
Ja, das über zweijährige Zusammentreffen in der Angehörigengruppe und man tauscht sich aus, man lernt sich kennen, man weiß, wie der andere tickt und wir haben wirklich fast ein freundschaftliches Verhältnis mittlerweile entwickelt und ich lerne so wertvolle Menschen kennen und das ist einfach wunderbar. Also das liebe ich an dieser Arbeit. Dass man einfach tolle Menschen kennenlernt, die versuchen, ihr Leben zu meistern auf ihre ganz besondere Art und Weise. Und das ist mir so ein großes Anliegen, diese Menschen zu unterstützen auf diesem Weg.
Wie kommen Menschen zu Ihnen und wie entwickeln sie sich im Verhältnis zu Menschen mit Demenz, deren Angehörige sie sind?
Also oft kommen sie in einer überlasteten Situation. Weil leider wir Menschen, glaube ich, ticken so, dass wir uns erst sehr spät Hilfe holen. Also wenn es dann oft schon, das Kind im Brunnen gefallen ist, dann denkt man sich, oh, jetzt geht es irgendwie gar nicht mehr, jetzt brauche ich Hilfe. Und wo bekomme ich die? Das ist ja auch schwierig. Im Netz kursiert viel, was passt zu mir? Mhm. Und bei uns können sich die Menschen melden, sie rufen an und da haben wir ein Team mittlerweile von 3 Frauen, die da sitzen und beraten, was könnte das passende Angebot zum Beispiel jetzt bei Desideria sein.
Was könnte so ein Angebot dann
sein? Ja, es könnte sein, ein Seminar zu machen zum Beispiel. Das hat die Ina auch gemacht. Und dann kann man weiter in die Angehörigengruppe gehen. Man kann erstmal ganz niederschwellig die Demenzsprechstunde in Anspruch nehmen. Das ist also quasi eine Akutunterstützung. Wenn es medizinische Fragen gibt, innerhalb von 48 Stunden ist ein Expertenteam aus einer Klinik da und berät die sich da melden. Und das ist kostenlos und kostenfrei. Dann haben wir einen Podcast, den wir unterhalten für Angehörige, von Angehörigen, mittlerweile auch mit Experten, die da zu dem Thema alles Mögliche berichten können. Dann haben wir Intensivworkshops, wir haben Impulsvorträge. Was haben wir denn noch? Wir haben einen Leitfaden geschrieben, den man bei uns auch bestellen kann, damit man einfach durch diese Phase begleitet werden kann.
Ich glaube, das Wichtigste, was da so mitschwingt, für mich jetzt gerade so im Zuhören, ist, dass die Angehörigen feststellen, ich bin nicht allein.
Genau. Wir sind nicht. Und von der anderen Seite, wir sind für die da. Und das ist ein Versprechen, was ich hier auch offiziell noch mal wiederholen kann, weil da bin ich super stolz auf mein ganzes Team und auf alle Coaches, die ihr Bestes geben, damit da eine Unterstützung stattfinden kann und es erleichtert wird, das Thema.
Haben Sie sich auch schulen lassen? So fing im Grunde bei Ihnen alles an.
Genau.
Wo wir den Film eben gerade gesehen haben, da haben Sie mir währenddessen gesagt, Ihre, ja, die Dame, die Sie gegrüßt hat, die Ina Deutschmann-Pollert, deren Mutter auch an Demenz erkrankt, ist in einem ähnlichen Zustand. Mhm. Und was musste die Ina sich anhören auf der Straße, wenn sie mit ihrer Mutter im Rollstuhl unterwegs war?
Ja, was ihr einfallen würde, mit so einem Menschen auf die Straße zu gehen. Und das macht mich sprachlos. Ja. In welcher Gesellschaft leben wir? Und das darf nicht sein.
Warum nehmen so immer noch so wenige Menschen, so wenige Angehörige Hilfe an?
Das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Wir stellen uns die schon seit 9 Jahren, weil seit 9 Jahren mache ich das. Und wir machen große Anstrengungen, um die Menschen zu erreichen, um ihnen zu sagen, holt euch Hilfe. Weil Hilfe holen ist in vielen Köpfen vielleicht so ein bisschen, ich schaffe das nicht alleine, ich muss mir jetzt irgendwo Hilfe holen. Also so ein bisschen so ein Defizit, was ich mitdrehe. Und ich, vielleicht ist das beschämend. Also ich finde das überhaupt nicht beschämend. Es ist eher mutig.
Vielleicht fällt es schwer, loszulassen auch.
Auch.
Das ist ja, denke ich, auch so ein Kernpunkt, dass man das Ich zurücknehmen kann, loslassen kann und sich in ein Wir reinfallen lassen kann.
Das ist ein schöner Satz.
Fiel mir gerade so an.
Den übernehme ich jetzt.
Super. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie heute Abend bei uns auf dem roten Sofa waren. Wir haben viel über das schwedische Königshaus gehört, über die Desideria Care. Danke, dass Sie da waren.
Danke, dass ich da sein durfte. War sehr schön.
Danke. Dankeschön. Morgen kommt Sportwissenschaftler und Ernährungsexperte, Sie kennen ihn, Ingo Fröböse kommt und es geht um Vorbeugen statt hinterher behandeln müssen. Morgen Abend, jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Tschüss, 18:45 sind wir wieder da. Ciao.